Herzlich willkommen auf den Wellen von Radio Prag. Zu den aktuellen Nachrichten begrüßt Sie am Mikrofon Marketa Maurova. Die Verhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung haben sich aufgrund schwieriger Sachfragen verzögert. Die Sozialdemokraten und das liberale Bündnis Koalice konnten sich am Wochenende nicht wie geplant auf den Wortlaut eines 21-seitigen Koalitionsvertrags einigen. 11 komplizierte Punkte stünden noch offen, sagte der CSSD-Vorsitzende Wladimir Spittler am Sonntag. Die umstrittensten Bereiche sind dabei die staatlichen Finanzen, die Rentenfrage sowie die Steuern. Über Kompromisse für eine gemeinsame Programmerklärung werden heute Nachmittag Repräsentanten der beiden in der Koalition verbündeten Parteien, der Christdemokraten und Unionisten, beraten. Die Verhandlungen mit den Sozialdemokraten sollen heute Abend fortgesetzt werden. Am Dienstagnachmittag trifft sich Spittler mit Staatspräsident Václav Havel, um ihn über den Stand der Verhandlungen zu informieren. Für die Freiheitsunion Demokratische Union sei eine Zustimmung zu dem gemeinsamen Programm der Sozialdemokraten und dem liberalen Bündnis Koalition das Wichtigste für die Bildung der Regierungskoalition, sagte die Co-Chefin der Koalition Hanna Marwanova. Über die personelle Besetzung der Ministerposten hätte die Freiheitsunion noch nicht verhandelt. Marwanova reagierte damit auf die Forderungen des stellvertretenden Vorsitzenden dieser Partei Ivan Pilip, die er am Sonntag in einer Diskussionssendung erhoben hatte. Pilip behauptete, eine entscheidende Bedingung für die Bildung der neuen Koalitionsregierung sei, dass die beiden Parteien der Koalition, also seine Partei und die Christdemokraten, sich gleichermaßen an der Regierung beteiligen werden. Die konstituierende Sitzung des neu gewählten Abgeordnetenhauses wird am Dienstag, den 9. Juli um 14 Uhr eröffnet werden. Die Sitzung wurde vom Vorsitzenden der vergangenen unteren Parlamentskammer Václav Klaus einberufen. Dieser wird auch die konstituierende Sitzung leiten, bis sein Nachfolger gewählt ist. Die Wahl des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter wird nicht der einzige Programmpunkt sein. Die Abgeordneten werden auch den Eid leisten und Parlamentsausschüsse bilden. Die regulierten Mieten sind ab heute um mindestens 4% höher. Die Möglichkeit, die Mieten zu steigern, nutzte die überwiegende Mehrheit der Gemeinden, die diese Wohnungen verwalten. Die Marktpreise für Wohnungen liegen jedoch weiterhin über diesen Mieten. Gerade die Mietenderegulierung ist einer der umstrittenen Punkte bei den jetzigen Koalitionsverhandlungen. Während die Sozialdemokraten eine allmähliche Deregulierung in Grenzen sozialer Erträglichkeit durchsetzen, besteht die Koalition auf einer raschen Einführung der Marktbedingungen. Soweit die Nachrichten. Durch das weitere Programm von Radio Prag führen Sie nun Silja Schultheiß.
Tagesecho.
Schönen Dank an Marketa Maurova und willkommen beim Tagesecho von Radio Prag. Folgende Themenschwerpunkte stehen im Zentrum unserer heutigen Sendung. Die Verhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung haben sich aufgrund schwieriger Sachfragen verzögert. Neuer Vorsitzender der UNO-Generalversammlung wird aller Wahrscheinlichkeit nach der bisherige tschechische Außenminister Jan Kavan. Und der gegenwärtig wohl weltbeste Eishockeytorwart Dominik Hašek ist nach Beendigung seiner Karriere in den Vereinigten Staaten am Montag in seine tschechische Heimat zurückgekehrt. Im Anschluss an das Tagesecho erwartet Sie dann Olaf Barth zur Sendereihe heute am Mikrofon. Die Verhandlungen zwischen der sozialdemokratischen CSSD und dem liberalen Bündnis, der sogenannten Koalition, über das Programm der künftigen Regierung haben am Samstagabend 6 Stunden lang gedauert. Trotzdem gibt es noch 11 Streitpunkte, die mit dem Abschluss eines Koalitionsvertrags im Wege stehen. Martina Schneiberger fasst zusammen.
Vor allem bei den Plänen zur Haushaltskonsolidierung und zur Registrierung gleichgeschlechtlicher Paare waren die Meinungen der Verhandlungspartner unterschiedlich. Die beiden künftigen Regierungspartner sind zu Kompromissen bereit. Mit größeren Kompromissen hat jedoch die aus den Christdemokraten und den Unionisten bestehende Koalition zu rechnen. Zu den Streitpunkten gehören unter anderem die von der CSSD vorgeschlagene flächendeckende Auszahlung des Kindergeldes. Die Koalition lehnt es ab, diese finanzielle Unterstützung auch an reiche Familien zu zahlen. Die Koalition bemüht sich des Weiteren darum, die Erklärung über die Öffnung des Wohnungsmarktes in den Vertrag mit einzubeziehen. Sie besteht darauf, die geplante Privatisierung der Energiewirtschaft darin zu verankern. Uneinigkeit herrscht in der Frage des sogenannten Lustrationsgesetzes, das die ehemaligen führenden Vertreter des kommunistischen Regimes daran hindern soll, hohe Posten in der Staatsverwaltung zu bekleiden. Die Koalition versuchte bislang erfolglos, das Verbot der Aufhebung dieses Gesetzes durchzusetzen. Für die Christdemokraten stellt die von den Sozialdemokraten befürwortete Registrierung gleichgeschlechtlicher Paare ein Problem dar. Deren Vizechef Jan Kasal stellte in diesem Zusammenhang fest:
Es wäre im globalen Maßstab einzigartig, wenn die Christdemokraten an einer Regierung mit einem solchen Programm teilnehmen würden. Dies ist eine Sachfrage, die gelöst werden muss.
Kasal meinte jedoch weiter:
Ich bin verhalten optimistisch, denn ich nehme an, dass wir die Mehrheit der 11 Punkte lösen werden.
Auch die Vizevorsitzende der Sozialdemokraten Maria Součková sprach sich zu den weiteren Verhandlungen im ähnlichen Sinne aus.
Es wurden bereits bestimmte problematische Kapitel bezeichnet und ich hoffe, dass es zu einer Übereinstimmung kommen kann, wenn der Wille zu Zugeständnissen von beiden Seiten gezeigt wird.
Zur Debatte über die Besetzung der einzelnen Ministerposten im künftigen Kabinett ist es während der Samstagsgespräche nicht gekommen. Der Vizechef der Unionisten Ivan Pilip ließ am Sonntag in einer Fernsehdebatte verlauten, dass Ministerposten für die Parteivorsitzende Hanna Marvanová sowie für ihn eine Priorität seiner Partei bei den bevorstehenden Verhandlungen darstellen. Jan Kasal, der Vizechef der Christdemokraten des anderen Mitglieds des Wahlbündnisses Koalition, betonte, er habe über diese Forderung erst im Fernsehen gehört.
Nachdem am Freitag Weißrussland seine Kandidatur auf den Vorsitz der UNO-Generalversammlung offiziell zurückgezogen hat, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmals ein Tscheche an der Spitze dieses Gremiums stehen, der bisherige Außenminister Jan Kavan. Die offizielle Wahl findet am 8. Juli statt. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch klar, dass Kavan auf die Stimmen nahezu aller Staaten zählen kann, die er um die Unterstützung seiner Kandidatur gebeten hatte. Bis Ende vorletzter Woche waren dies 105 der 189 UNO-Mitgliedstaaten. Der Vorsitzende der regelmäßigen UNO-Generalversammlung, dem Hauptberatungsorgan der Vereinten Nationen, wird nach dem Rotationsprinzip aus den 5 regionalen Gruppen gewählt, in die die Vereinten Nationen unterteilt sind. Die Tschechische Republik zählt zur Staatengruppe Mittel- und Osteuropa. Kavan, Sohn eines tschechischen Diplomaten und einer Engländerin, emigrierte in den 60er Jahren nach London, wo er die Presseagentur Palach Press leitete. Nach seiner Rückkehr 1990 war er 2 Jahre lang Abgeordneter und 4 Jahre Mitglied des Senats. Hinsichtlich des Verdachtes auf Mitarbeit in der Staatssicherheit Anfang der 70er Jahre gewann er 1996 im Lustrationsstreit mit dem tschechischen Innenministerium. Sein neues Amt wird der bisherige Chef der tschechischen Diplomatie am 10. September antreten. Dass Kavan, der bei den Parlamentswahlen Mitte Juni ins neue tschechische Abgeordnetenhaus gewählt wurde, dann häufig im Parlament abwesend wäre, könnte angesichts der möglicherweise knappen Mehrheitsverhältnisse problematisch werden. Sollte es nämlich erwartungsgemäß zu einer Regierungskoalition zwischen der Sozialdemokratischen Partei und dem liberalen Bündnis Koalition kommen, würde diese auf einem Vorsprung von nur 2 Stimmen basieren. Wenn Kavan also bei wichtigen Abstimmungen fehlen würde, würde dies bedeuten, dass die neue Regierungskoalition nicht einmal mehr auf diesen knappen Stimmenvorsprung zählen könnte. Als Lösung hierfür schlägt Kavan entweder eine Änderung des Abstimmungsmodus vor oder die Suche nach zusätzlichen Finanzquellen, durch die sich regelmäßige Flüge zwischen dem Sitz der Vereinten Nationen in New York und dem Sitz des tschechischen Abgeordnetenhauses in Prag finanzieren ließen. Auch seine bisherigen Vorgänger an der Spitze der UNO-Generalversammlung in den vergangenen 10 Jahren hätten gleichzeitig Parlamentsfunktionen bekleidet und hätten hier eine Lösung gefunden, so Kavan. Er selber sehe daher bislang keinen Anlass, auf sein Mandat im Abgeordnetenhaus zu verzichten, zumal er durch die 8000 Präferenzstimmen den tschechischen Wählern gegenüber eine besondere Verantwortung verspüre. Der 1. Juli ist ein beliebtes Datum für das Inkrafttreten neuer Gesetze. Und so waren die Tageszeitungen auch wieder voll mit Artikeln über das nun gültige Vermummungsverbot bei Demonstrationen, über um 4% teurere Mieten in gemeindeeigenen Wohnungen sowie über die steigenden Arzneimittelkosten. Nach einer weiteren interessanten Neuerung sucht man in den 3 großen tschechischen Tageszeitungen allerdings vergebens. Olaf Barth berichtet.
Kinder, die zu Pflegeeltern kommen oder die auf eine Adoption warten, sollen es ab Juli nämlich besser haben. Die Zeitspanne, in der die Behörden über die Eignung der künftigen Pflege- oder Adoptiveltern entscheiden, werden die Kinder nicht mehr, wie bisher, in Kinderheimen oder ähnlichen Einrichtungen, sondern bei sogenannten Vertragsfamilien verbringen und damit in häuslicher, familiärer Atmosphäre. So sieht es die seit dem 1. Juli gültige Novelle zum Gesetz über institutionelle Erziehung vor. Ein großer Fortschritt, meint Susanna Baudischauer von der Stiftung Unser Kind, einer Vereinigung zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen. Die eigentlich vorübergehende Unterbringung in Kinderheimen könne sich nämlich nicht nur auf Jahre ausdehnen, sondern wirke sich nicht selten auch traumatisierend auf die Kinder aus.
Das Kind ist, was das Materielle angeht, in den Kinderheimen und ähnlichen Einrichtungen sicherlich gut versorgt. Aber was dem Kind dort fehlt, das ist jemand, den es allein für sich hat. Daraus folgt eine sogenannte emotionale Entfremdung. Untersuchungen haben gezeigt, dass Kinder, die in Pflegeeinrichtungen aufgewachsen sind, ein Leben lang darunter leiden.
Deshalb solle ein Kind nur so kurz wie irgend möglich, am besten aber gar nicht in solchen Institutionen verweilen, sondern bei den sogenannten Vertragsfamilien auf die von den Behörden ausgewählten Ersatzeltern warten, so Baudischowa. Allerdings...
Die Vertragseltern sollten auch registriert, fachlich geschult und fortlaufend weitergebildet werden. Es sollten also Eltern sein, die über größte fachliche wie menschliche Qualitäten verfügen.
Deshalb werde die Stiftung Unser Kind darauf achten, wie man beim zuständigen Ministerium für Arbeit und Soziales mit der Auswahl und Betreuung der Vertragseltern verfahren wird. Denn eines ist klar. Ein Versagen der Vertragsfamilie wäre ein zweiter schwerer Schock für die ohnehin belasteten Kinder.
Ein multireligiöses Treffen findet am Mittwoch auf der Prager Burg statt. Dagmar Keberlova mit den weiteren Einzelheiten.
Bei einem kurzen Briefing sagte einer der Organisatoren, der Präsident der Tschechischen Christlichen Akademie, Tomáš Halík, dass dieses Treffen eine Art von Fortsetzung der multireligiösen Treffen ist, die bereits im Rahmen der Konferenzen Forum 2000 in den vergangenen Jahren stattgefunden haben. Im Herbst 2001 hatte der tschechische Präsident Václav Havel einen Aufruf an die Vertreter aller Religionen gerichtet. Hierzu sagte Tomáš Halík,
diese
Botschaft des tschechischen Präsidenten wurde außerordentlich positiv aufgenommen und die Vertreter aller Weltreligionen sind an einer solchen Annäherung interessiert und schätzen diese Initiative. Dieses Treffen ist ein erster Schritt zu einer geistlichen Allianz.
Vertreter von Buddhismus, Islam, des Juden und des Christentums werden an einem runden Tisch im Ballhaus des Königsgartens zusammenkommen, um über die Rolle und Verantwortung der Religion in der heutigen Welt zu debattieren. Der Dalai Lama besucht auf Einladung des tschechischen Präsidenten seit Samstag bereits zum 4. Mal Prag und wird auch an dem Treffen teilnehmen. Professor Halík betonte vor dem Treffen des Weiteren, dass ein weiteres Motiv für dieses Treffen auch die Tatsache ist, dass die Religion nicht an Bedeutung verloren hat, wie so oft in der Vergangenheit prognostiziert wurde. Dies beweist Halík zufolge beispielsweise auch das Interesse vor allem der jungen Menschen, den höchsten Vertretern der Religion zu begegnen. Ein Interesse, das seiner Meinung nach höher sei, als wenn es sich um Politiker handle. Halík äußerte zum Abschluss seinen Wunsch, er hoffe, dass durch dieses Treffen nicht nur die tschechische Gesellschaft zum Guten inspiriert werden kann.
Vor knapp einer Woche haben wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, darüber informiert, dass der wohl weltbeste Eishockeytorwart der Gegenwart, der 37-jährige Dominik Hašek, in den Vereinigten Staaten das Ende seiner aktiven Karriere verkündet hat und seine weitere berufliche und familiäre Zukunft in Tschechien plant. Am Montagvormittag traf er dann nach diesem Entschluss in seiner angestammten Heimat ein, wo er vor Journalisten in Prag auch gleich eine Pressekonferenz gab. Lothar Martin war für Radio Prag dabei.
Etwas müde vom langen Flug, der zudem mit halbstündiger Verspätung endete, stellte sich der in Tschechien vergötterte Superstar im Prager Hotel Diplomat sogleich den versammelten Medien, um danach von diesen nicht auf Schritt und Tritt verfolgt zu werden. Gleich zu Beginn wurde Hašek natürlich gefragt, was und wer für seine nach dem Stanley Cup-Gewinn mit den Detroit Red Wings lange als offen gehandelte Entscheidung, die Karriere zu beenden, letztendlich den Ausschlag gab. Dazu erwiderte Hašek, ganz sicher war es eine schwere Entscheidung, denn zum Beispiel bei den Siegesumzügen, die wir hatten und wo etwa 10 Millionen Menschen mit uns feierten, hörst du vielleicht eine Dreiviertelstunde lang ununterbrochen, Dominik, noch ein Jahr, dann ist das nicht einfach. Darüber hinaus haben bei den Feiern auch meine Mitspieler immer wieder versucht, mich auf ein weiteres Jahr einzuschwören, auch wenn ich zu diesem Thema nichts hören und sagen wollte. Aber als sich dann alles wieder beruhigt hatte und ich mich vielleicht eine Woche, 10 Tage danach mit meiner Frau in Ruhe zusammengesetzt habe, um über die Zukunft zu sprechen, da haben wir uns eindeutig für eine Rückkehr nach Tschechien entschieden. Wir kamen zu dem Entschluss, dass es Zeit sei, zu gehen und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Dieser Abschnitt, so Hašek, soll zunächst der Familie und dabei vor allem seinen beiden Kindern, dem 12-jährigen Michael und der 7-jährigen Dominika, gehören. Denn sie müssen sich hier in Tschechien erst an das neue Umfeld gewöhnen, neue Freunde gewinnen und sich insbesondere auf eine ganz andere Lebensart und Mentalität einstellen. Dominik Hašek war immerhin ganze 12 Jahre in den USA, sodass seine beiden Kinder auch in keinem anderen Umfeld aufgewachsen sind. Daher habe er, so Hašek, auch noch keine klaren Vorstellungen darüber, was er in Tschechien nun machen werde. Einige kleinere Unternehmungen habe er von den Staaten aus zwar schon aufgebaut, doch wann und mit wem er seine Geschäfte intensivieren werde, dazu müsse er sich hierzulande erst einmal einen Überblick verschaffen. Und er werde sich dafür auch zumindest ein halbes, vielleicht sogar ein ganzes Jahr Zeit lassen. Was Wunder, bei den Millionen, die Hašek dank seiner Klasse eingespielt hat, kann er seine nächsten Schritte mit Bedacht und Sorgfalt planen. Was sich jedoch aus seiner Sicht bald ändern sollte, dazu sagte Hašek:
Ich habe immer gesagt, wenn ich mit dem Eishockey aufhöre, werde ich früh ins Bett gehen und schon sehr früh am Morgen aufstehen. Ich hoffe, es wird mir gelingen. Denn zum Beispiel bei den Playoffs dauerten die Spiele nicht selten bis weit nach Mitternacht, einmal sogar bis 4 Uhr morgens. Da konnte ich nicht mehr einschlafen. Ich ging um 7 Uhr frühstücken und erst danach schlafen. Das soll nun anders werden.
Mehr über den Weltklasse-Goalie, seine Erfolge und Zukunftspläne hören Sie im Sportreport am Mittwoch in einer Woche. Soweit, meine Damen und Herren, unser Tagesecho vom 1. Juli 2002. Weiter geht es jetzt im Anschluss mit der Sendereihe Heute am Mikrofon und meinem Kollegen Olaf Barth.
Heute am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, heißt sie Olaf Barth. Im April feierte Marek Koppeland, einer der bekanntesten tschechischen Gegenwartskomponisten, seinen 70. Geburtstag. Auf vielfachen Wunsch wiederholen wir heute ein zu diesem Anlass geführtes Gespräch. Marek Koppeland ist besonders in Deutschland seit den 60er Jahren bekannt und viel geachtet. Doch so viel Erfolg er im Ausland hatte, da er nie Parteimitglied war, machte man es ihm in der Heimat stets schwer. So war es auch schon zu seinen Studentenzeiten an der berühmten Prager Akademie der musischen Künste AMU.
Ich hatte immer so einen schwarzen Fleck auf dem Stirn, weil ich kam aus dem französischen Gymnasium in die Akademie, nicht? Und stand immer unter dem Verdacht, dass ich ein Bourgeois-Typ bin, nicht? Und ob ich genug musikalisch bin, weil damals musste man gut mit den Volksliedern und Massenliedern umgehen können, ja. Aber das hat sich dann relativ verbessert, nicht? Und ich konnte nach dem Studium dann eine Stelle eines Redaktoren im Staatsverlag, Redakteur für und Lektor für zeitgenössische Musik bekommen.
Also Sie haben sich da durchgesetzt durch die schwierige Anfangszeit und auch in den Folgejahren dann. Und ich habe gelesen, ab 63 haben Sie auch im Ausland den Durchbruch geschafft. Das bekannte Novak-Quartett hat Ihre Werke gespielt. Sie waren dann auch auf Auslandsreisen, auch in Westdeutschland häufig, haben sozusagen hier in der Tschechoslowakischen Republik damals noch auch dann einen Aufstieg gemacht, Karriereaufstieg, haben ein Stipendium in Westdeutschland in Berlin bekommen und sind dann aber während der Zeit der Normalisierung eigentlich schon wieder zurückgegangen in die Tschechoslowakei, was andere Kollegen ja nicht gemacht haben.
Wie kam das? Der Aufstieg, also ich bin mit einigen Kollegen nicht in eine Opposition sozusagen gerutscht, gleich mit der neuen Musik, mit diesem neuen Stil. Das war schon offensichtlich, weil der Komponistenverband war ziemlich konservativ und im Bereich Musik hat sich sehr wenig so bewegt im Vergleich mit Film. Ich spreche über die 60er Jahre, nicht die berühmte 60er Jahre. Ich war dann künstlerischer Leiter des Ensembles Musica Viva Bragensis und wir sind sehr oft nach Ausland gereist und es stimmt, das Novak-Quartett hat zwar einen Durchbruch mit meinem dritten Streichquartett und dann in Köln. Die Leute waren total überrascht, dass man auch in Prag schon diese Musik schreibt und Dann war ich in Darmstadt und dann bekam ich ein Angebot vom Südwestfunk, von dem Chef, damaligen Chef, Professor Dr. Strobel. Das war eine große Persönlichkeit. Und also das war wirklich ein großes Erlebnis für mich und sehr wichtig. Und ja, dann waren die Tournees des Ensembles, nicht nur dann Deutschland, auch Frankreich, Spanien und Italien und so weiter. Ja, aber leider, das hat nicht lange gedauert. Und nach der Rückkehr aus Berlin, wo alle anderen Tschechen in Emigration geblieben waren, also ich bin zurückgekommen. Ich war so naiv, ich wollte nicht glauben, dass es so lange dauern könnte.
Und Sie haben das, wie Sie gerade sagten, gar nicht geahnt. Sie haben sich das nicht so vorgestellt, dass Sie Nein. zurückkommen würden, aufgrund Nein. Ihrer Nicht-Parteiangehörigkeit und Ihrer, sagen wir mal, nicht linienkonformen Art Musik zu machen, dass Sie aufgrund dieser Tatsache derart dann verfolgt werden.
Ja, das habe ich nicht geglaubt. Ja, dann ging es noch die ersten 3 Jahre. Wie ich schon erwähnt habe, das war eine massive Unterstützung aus dem Ausland. Ja. Und ich bin wirklich dankbar. Trotzdem, dann musste ich eine Stelle suchen und plötzlich war mir klar, dass ich vielleicht zum Chauffeur werden müssen. Und dann ein Glück, dann bekam ich eine Stelle eines Korrepetitoren der Tanzabteilung an einer Musikschule für Kinder. Dort bin ich 15 Jahre geblieben.
Und das war aber auch die Zeit Ihres größten Schaffens dann.
Ja, auch. Ja,
aber ja, Ihre Werke wurden hier nicht gespielt?
Sind gar nicht. Teil, das war Verbot, totales Verbot. Erst mit den 80er Jahren hat sich die Lage verbessert, nicht etwas. Also das dann, ich war eigentlich einer der letzten, fast der letzte, der in den neuen Komponistenverband dann aufgenommen wurde. Ja, das war 84. Und trotzdem habe ich bis 89 immer so Konflikte und keine Zusammenarbeit sozusagen.
Sie hatten aber die Erfolge schon im Ausland und Sie sprachen zu der Zeit hervorragend Deutsch. Haben Sie da nie in Erwägung gezogen, jetzt reicht's mir, jetzt gehe ich weg, jetzt wandere ich
aus? Das war schon zu spät dann, ja. Und auch wegen der Kinder nicht. Und das konnte ich ganz sehr leicht machen in Berlin nicht. Also ich habe mich nicht dazu entschieden. Wegen der Familie und alles hat eine innere Logik oder so. Ja. Es war natürlich unangenehm. Ich kann auch das Gefühl haben, ich habe viele Jahre verloren, weil ich war nie und mein Vater, meine Familie nie identisch mit Kommunismus. Und es hat sich gelohnt. Also dann kam doch. Der Augenblick, nicht?
Der Augenblick kam und das war für Sie ja sicherlich auch ganz persönlich eine große Befreiung und bedeutete für Sie auch einen neuen Job, sage ich jetzt mal. Sie haben für den Präsidenten gearbeitet, 1989. Können Sie das mal erzählen?
Ja, das war so, das war natürlich die goldene Zeit, nicht? Wenn der Präsident brauchte Leute, zu denen er Vertrauen haben konnte, nicht? Man hat dann schließlich auch jemanden gesucht, der sich für Musik kümmern könnte. Und so bin ich in der Präsidentenkanzlei so 18 Monate tätig und das bleibt auch unvergesslich. Also ich habe den Präsidenten natürlich persönlich noch aus den 60er Jahren gekannt. Ich habe zwar persönlich die Charta nicht unterschrieben, Charta 77, jedenfalls waren wir irgendwie immer im Kontakt mit Leuten aus diesen Kreisen, nicht?
Ja, und dann haben Sie schon gesagt, Sie haben dann an der AMU eine Professur erhalten und sind seitdem dort. Heute unterrichten Sie auch immer noch, obwohl Sie eigentlich schon im Alter sind, in der Sie Rente genießen könnten. Das macht Ihnen nach wie vor eine riesige Freude, nehme ich an.
Ich fühle mich bis jetzt fähig, also das zu machen, also solange es möglich wird, dann, weil ich hätte es nie vorher machen können. Auch eine Voraussetzung für diese Karriere war immer die Parteigenossenschaft.
Also Sie holen jetzt auch ein bisschen nach, was Sie in den 20 Jahren davor
das, nicht... So ist das. Und das wiederhole ich immer. Das macht mir wirklich Freude. Und es ist also nicht so einfach zu unterrichten, besonders in unserer Zeit des Postmodernismus, also wo die stilistischen Linien nicht gegeben sind. Also heute sind wir so großzügig bis zu viel, meiner Meinung nach.
Da würde ich noch die Frage anschließen. Reisen Sie eigentlich noch öfter auch ins Ausland, dann zu irgendwelchen Tourneen? Oder?
Nein. Das werden Sie vielleicht nicht glauben, aber es ist so, ich habe den Eindruck, dass paradoxenweise die Zahl der Kontakte ist zurückgegangen. Obwohl wir die Freiheit zum Reisen haben und so, aber es scheint mir, dass die Kulturen sich irgendwie für sich ein bisschen verschlossen haben. Jedenfalls die tschechische Musik ist total vernachlässigt, also als ob Prag überhaupt nicht existierte.
Da würde mich jetzt gerade interessieren, weil wir vorhin schon mal den Vergleich hatten zum tschechischen Film. Der tschechische Film erlebt ja gerade eine Renaissance wieder, auch im Ausland, mit Sierra, Krzenek und so weiter. Das ist bei der Musik im Moment gar nicht der Fall.
Nein. Es gibt einen jungen Komponist, Martin Smolka, der hat eine schöne Karriere gemacht jetzt in den letzten 5 Jahren. Bin total unzufrieden. Natürlich, es können objektive Gründe dafür existieren.
Und das war's mal wieder für heute. Wir wünschen Herrn Koppeland ein schönes Jubiläum und für die Zukunft viel Glück und Erfolg. Vom Mikrofon verabschiedet sich Olaf Barth.
Und damit, verehrte Hörerinnen und Hörer, sind wir auch schon wieder am Ende unserer Zeit. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich und verabschiedet sich von Ihnen Silja Schultheis. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.